Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du eingeschaltet hast im Livestream oder dass du die Predigt später auf YouTube nachhörst. Herzlich willkommen zu unserer Reihe Leidenschaftlich Nachfolgen. Chris hat es gesagt, wir gehen straight auf Ostern zu und wir gucken uns in dieser Reihe an, wie Jesus in seinen schwersten Tagen trotzdem leidenschaftlich an Gott dran geblieben ist und mit ihm und für ihn gelebt hat. Und die aufgepasst haben, haben gesehen, dass die Folie, die hier jetzt, an der Wand ist, ein bisschen anders ist als die, die eben an der Wand war. Das Wort werdet ihr nicht im Duden finden, das ist mitleidenschaftlich, aber warum es Jesu Gebetsleben total gut beschreibt, das werden wir später sehen. Ich muss sagen, dass ich mich mit dieser Predigtreihe und auch mit diesem Thema leidenschaftlich, mitleidenschaftlich beten, ziemlich schwer getan habe. Ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich jetzt nicht so der leidenschaftliche Typ bin, der vor Emotionen übersprudelnde Typ. Mein Lieblingswort oder eins ist nützlich und da weißt du Bescheid, dass da irgendwie jetzt nicht so die emotionalen Ausbrüche kommen. Und das ist hilfreich für Besonnenheit, ja, das ist auch hilfreich für die Konflikte in unserer Ehe, dass das vielleicht nicht so hochkocht. Aber ich würde mir schon mehr wünschen, dass wenn Menschen da sind, die eine Not haben, ja, und wenn da Dinge sind, die Gott wichtig sind, dass mich das mehr bewegt, dass das mehr zu was führt in meinem Leben und auch in meinem Gebetsleben. Und dann gibt es die Situation, wo ich merke, hey, Sandra ist total bewegt von etwas, entweder was sie in der Bibel gelesen hat oder wo sie um Menschen ringt im Gebet. Und ich frage mich, bin ich einfach kein leidenschaftlich emotionaler Mensch, ja, oder was ist da los? Und das gilt nicht nur in guten Zeiten, ja, wenn es irgendwie alles gut ist, ja, so wie es ist, ich bin in meinen Routinen drin, ja, alles ist wie immer, Alltag, ich bete halt und naja, man macht es halt so irgendwie als Christ. Das gilt aber noch mehr in schweren Zeiten, ja, wenn Sorgen hochkommen, wenn Zweifel hochkommen und ich mich anfange, um diese Dinge zu drehen. Das hat natürlich auch eine Auswirkung auf mein Gebet. Ja. Dann bete ich zwar und ich bete vielleicht auch leidenschaftlich um die Dinge, die mich gerade bewegen, aber da ist wenig Platz für die anderen, für die Sorgen und für die Anliegen anderer Menschen und auch für das, was Gott vielleicht gerade in meinem Leben mit mir vorhat, auch in schwerer Zeit. Und ich habe eine coole Definition gefunden auf Wikipedia. Ich weiß, das macht man eigentlich nicht, aber das fand ich irgendwie gut auf den Punkt gebracht. Sie schreiben über Leidenschaft eine das Gemüt, das Denken, Gefühl und Wollen ergreifende, völlig ergreifende Emotionen. An das Emotion mache ich einfach mal ein Fragezeichen, ob Leidenschaft gerade auch göttliche Leidenschaft darauf beschränkt werden kann, aber den Rest finde ich total cool, weil das deutlich macht, wenn wir über Leidenschaft reden, dann ist das was Ganzheitliches, ja, dann ist das was uns bewegt in allem, was wir sind, ja, und wenn wir an leidenschaftliche Menschen denken, dann ist das doch das, was irgendwie so einen Menschen ausmacht. Das ist nicht nur die Emotion, sondern das ist auch der Wille, ja, der Wunsch, dass sich Dinge verändern und das passt total gut zu der Frage, wie sieht eigentlich Beziehung mit Gott aus? Ja, Jesus sagt mal über die Beziehung zu Gott, dass es nicht um Gebote geht hauptsächlich und dass es nicht darum geht, irgendwie, dass Gott mein Leben einschränken möchte, sondern er sagt, das Wichtigste in der Beziehung zu Gott ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzer Kraft. Das heißt, die Liebe zu Gott, da geht es um alles, ja, um alles, was wir sind, um unseren Körper, um unsere Seele, um unseren Geist, unsere Kraft, unseren Verstand. Das ist nicht nur das eine und auch nicht nur das andere. Und bei Jesus sehen wir das auch in seinem Gebet, gucken später noch ein bisschen mehr da rein. In Lukas 10 steht zum Beispiel bei ihm, dass er jubelt im Geist und dann betet er zu Gott. Ja, da ist eine Situation, die ihn begeistert im wahrsten Sinne des Wortes, ja, also nicht nur im Verstand, sondern Geist im Sinne von geistlich. Und er fängt an, Gott, seinen Vater, zu loben. Ja, da ist Emotion, da ist Erkenntnis, also im Kopf, da ist auf der geistlichen Ebene Freude. Also das ist eine Leidenschaft, die betrifft alles. Und das ist eine gute Nachricht für dich, wenn du die gleichen Fragen stellst wie ich, auch in dieser Reihe. Ja, Leidenschaft ist nicht nur Emotion, das gehört dazu. Menschen sind unterschiedlich. Diese vier Ebenen, die da genannt werden, die sind unterschiedlich ausgeprägt. Ja, und es ist eben nicht nur Emotion, sondern es ist mehr. Leidenschaft bewegt uns ganz. Und bei Jesus sehen wir das auch in der Bibel. Es wird zum Beispiel im Markus-Evangelium 8-mal erwähnt, ungefähr, je nachdem, was man da so reinzieht, dass er betet. Ja? Und nur an wenigen Stellen hat das was oder wird beschrieben, wie das emotional Auswirkungen hat. Das ist ein wichtiges Thema, aber es ist eben nicht alles. Ja? Emotionen sind nicht das ausschließliche Anzeichen für die Qualität unseres Gebetslebens. Sie sind wichtig und Carsten hat ganz viel darüber gesprochen, in der ersten Predigt, wie Jesus seine Emotionen vor Gott ausschüttet, wie er ehrlich wird in seiner schlimmsten Zeit im Garten Gethsemane, wie er Blut schwitzt, weil er so viel Angst hat vor dem, was da kommt, weil das schlimm ist, was ihn erwartet. Das ist wichtig und diese Zeit gibt es, aber es gibt eben auch andere Zeiten und die sind genauso wichtig. Wir sehen gleich, warum. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn ich mich angucke mit meinen leidenschaftlichen Ausbrüchen, die eben oft nicht vorhanden sind, dass diese Aussage, ich bin halt kein leidenschaftlich emotionaler Mensch, auch schnell zur Ausrede werden kann, ja, für etwas, was verloren gegangen ist, was vielleicht in meinem Glaubensleben verloren gegangen ist, wo ich mal eine Freude hatte, eine Begeisterung von Jesus, was er in meinem Leben getan hat. Und die wird mit der Zeit immer schwächer und es hat nicht nur Auswirkungen auf meine Emotionen, sondern auch auf meinen Willen, Gottes Willen zu tun. Und diese Frage müssen wir uns trotzdem stellen. Bin ich nur einfach kein emotionaler Mensch oder ist mir was abhanden gekommen, was Gott sich eigentlich für mein Leben wünscht? Eine Freude, die das Leben mit ihm ausmachen soll. Eine Freude, die mich ins Gebet bringt, für mich selbst, zu Gott, aber auch für die Anliegen und Nöte von anderen. Ich glaube, Leidenschaft können wir nicht produzieren, aber wir können sie durch das, was wir tun, provozieren. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wir schauen in ein Gebet von Jesus rein. Das ist vor diesem Gebet im Garten Gethsemane, aber es ist trotzdem kurz vor seinem Tod. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr schon mal aufschlagen, Johannes 17. Da betet Jesus ein Gebet. Was ist die Situation? Wir haben letzte Woche von der Fußwaschung gehört. Jesus feiert Abendmahl. Er isst mit seinen Schülern, mit seinen engsten Freunden zu Abend. Er feiert das Passamahl, um genau zu sein. Und dann wäscht er ihnen die Füße, eine Arbeit, die nur Sklaven tun eigentlich. Er dient ihnen und das ist jetzt vorbei. Jesus hat ihnen schon viel danach darüber gesagt und jetzt geht er mit seinen Jüngern in die Nacht über Jerusalem Richtung Stadttor. Und während dieses Weges nach draußen aus der Stadt hinaus bereitet er sie vor. Er bereitet seine Schüler darauf vor, dass Jesus sterben wird, ja, dass er bald hingerichtet wird. Und er bereitet sie vor auf die Zeit danach, ja, wie sie, was sie tun sollen, wenn Jesus als Mensch nicht mehr auf der Erde ist. Und man könnte jetzt meinen, okay, krass, die Kreuzigung kommt immer näher und Jesus weiß ja, was auf ihn zukommt. Und er fängt an, Gedanken zu machen, Mensch, gibt es nicht eigentlich doch einen Weg, wie ich das vermeiden kann? Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit? Kann ich nicht dafür beten? Gott, bitte, mach, dass das nicht klappt, ja, fängt er nicht an, irgendwie in Panik auszubrechen, Angst zu bekommen. Und das passiert auch. Er hat diesen emotionalen Kampf, habe ich schon gesagt. Aber in dieser Situation, als er da mit seinen Jüngern unterwegs ist, hat er einen ganz anderen Fokus. Ja? Und das ist dieses Gebet, was er dann betet, ist ein total cooles Vorbild für uns, wie wir mitleidenschaftlich beten können. Jesus sieht seinen Vater im Himmel, er sieht seinen Auftrag und er sieht seine Jünger, seine Freunde. Wir lesen ab Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das ist der Einstieg, den Jesus in dieses Gebet macht. Und wenn man das jetzt liest, dann geht es da ja erstmal gar nicht um seine Freunde, um seine Jünger, ja? Sondern Jesus beginnt dieses Gebet mit seiner Beziehung zum Vater. Und wir sehen, gerade auch in dieser schweren Zeit, ist es total wichtig, dass unser Gebet eine Grundlage braucht. Was meine ich damit? Unser Gebet, wie wir beten, alleine, aber auch in Kleingruppen, ja, mit Menschen, vor anderen Menschen, das spiegelt wieder, was wir für eine Beziehung zu Gott haben und auch, was wir für eine Beziehung zu uns selbst haben. Unser Gebet zeigt, was uns wichtig ist. Unser Gebet zeigt, wie wir über uns denken, wie wir über Gott denken und was wir Gott zutrauen oder eben auch nicht. Ja. Und Jesus, wenn er das hier betet, dann ist es nicht ganz anders als das, was er vorher gebetet hat, sondern dieses Gebet hat eine Vorgeschichte. Und das ist auch mit unserem Gebetsleben so. Unser Gebetsleben hat immer eine Vorgeschichte. Seine Beziehung zu Gott vor seiner Leidenszeit ist die Grundlage für sein Gebet in seiner Leidenszeit. Und das sehen wir auch, wenn wir uns diese ersten Verse mal anschauen. Wir gucken zuerst Vers 1. Jesus weiß, wer er ist. Und Vers 1 ist diese Beziehung total prominent, dass er sagt, dass er in dieser Beziehung lebt. Er ist der Sohn Gottes und er hat einen Vater im Himmel, der ihn liebt. Und das kommt nicht von irgendwo her, sondern wenn wir in die Bibel schauen, in die Evangelien, dann hat der Vater im Himmel Jesus mehrmals zugesprochen, dass er seinen Sohn liebt. Bei der Taufe sagt Gott über seinen Sohn, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Als Jesus mit seinen Nachfolgern auf dem Berg war, sagt Gott, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Das bedeutet, Gottes Zusprache an Jesus Christus legt die Grundlage, bestärkt ihn in seiner Identität. Ja? Und mit dieser Identität betet Jesus. Er bringt seine Identität als Sohn Gottes in sein Gebet. Und das, was er über sich, wie er sich selbst sieht, das kommt aus dem, was Gott zu ihm und über ihn sagt. Und ich kenne das, wenn ich in die Gebetszeit gehe und ich habe mich vorher gefüllt mit biblischen Wahrheiten, ich habe in der Bibel gelesen, hey, wie denkt Gott über Menschen? Ja, wie sehr geliebt Gott uns? Was tut er, damit Menschen frei werden, damit Menschen ein Leben mit ihm bekommen? Und was sagt Gott eigentlich über mich als Sohn, als Kind Gottes? Dann fällt mir ein leidenschaftliches Gebet viel leichter, ja, als wenn ich voll bin mit anderen Dingen, mit dem, was ich in der Welt so an Wahrheiten oder an vermeintlichen Wahrheiten höre. Gefüllt mit der Wahrheit aus der Bibel prägt es meinen Blick, mein Vater meint es gut mit mir. Ja? Und wenn wir so ins Gebet gehen, dann macht das total den Unterschied. Ist das deine Haltung, wenn du ins Gebet gehst, ja, bist überzeugt, mein Vater im Himmel, zu dem ich jetzt bete, der meint es gut mit mir, der allmächtige Schöpfer, der mich liebt, der möchte Beziehung mit mir, der wünscht sich, dass ich zu ihm komme, dass ich ihm bringe, was mich bewegt und er möchte, wie er von sich selber sagt, der Hörer unseres Gebets sein. Ja, und damit verbunden vertraue ich wirklich, dass Gott das Gebet auch erhören möchte, wenn ich nach seinem Willen bitte. Entweder so, wie ich es bitte oder sogar noch besser. Es gibt Phasen, wo wir das nicht fühlen. Ja? Es gibt Phasen, wo wir zweifeln, wo wir nicht sofort erleben, dass Gott Gebete hört. Es gibt Phasen, wo wir uns fragen, hey Gott, wo bist du eigentlich? Ja, warum habe ich den Eindruck, ich höre dich nicht oder du hörst mich nicht? Ja? Er hörst mich vielleicht auch nicht. Und dann ist es wichtig, Gott das zu sagen. Dann ist es wichtig, auch ehrlich vor ihm zu sein im Gebet und vielleicht auch mal zu klagen, so wie die Psalmschreiber aus dem Alten Testament das tun. Und genauso wichtig ist es in dieser Situation, ja, in Leidenszeiten, auch Gott zu bitten, dass er unsere Perspektive ändert. Ja? Dass wir wieder zurückkommen zu dem, mein Vater meint es gut mit mir. Ich bin sein geliebtes Kind und ich kann ihm alles bringen, was mich bewegt und er ist mächtig, das auch zu tun. Wenn du Gott dein Leid bringst, dann bitte ihn auch um Veränderung deiner Perspektive. Denn Gott sagt über sich selbst, er ist es, der das Wollen und auch das Vollbringen schenkt. Deswegen können wir dafür beten. Über diese Beziehung zwischen Vater und Sohn, ja, diese Identität, sehen wir dann noch mehr in Vers 3. Jesus spricht darüber, was macht eigentlich das ewige Leben aus? Und er sagt, hey, da geht es nicht darum, dass wir auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen. Ja, das ist nicht das, was ewiges Leben ausmacht. Das ist nicht was, was den Himmel ausmacht. Sondern er sagt, ewiges Leben bedeutet, Christus und seinen Vater zu erkennen. Und wenn die Bibel von Erkenntnis spricht, dann ist damit mehr gemeint als einfach nur mein Kopf, ja? Sondern da geht es um eine Beziehungserkenntnis und eine geistliche Intimität. Und Jesus hat in dieser Beziehung gelebt. Also er sagt es nicht einfach nur so, hey, das macht ewiges Leben aus, sondern er hat selber darin gelebt. Er hat in den Jahren vorher diese Beziehung auch gepflegt. Er hat sich Zeit genommen für seinen Vater. Und wir lesen das immer wieder, gerade Markus schreibt da sehr viel von. Er hat sich zurückgezogen an einen einsamen Ort, ja, an einen öden Ort, wo keine anderen Menschen sind. Er hat gebetet, hat sich Zeit genommen für Gott, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Das heißt, er hat mit seinem Gebetsleben vor seiner Leidenszeit eine Basis gelegt für sein Gebet in der Leidenszeit. Und dieses Leben, dieses ewige Leben mit Gott, das ist nun nicht nur ewig lang, sondern das ist auch ewig gut. Das beginnt jetzt schon in dieser Beziehung. Und Gott lädt uns im Gebet ein, zu ihm zu kommen, nicht nur unsere Wünsche ihm zu bringen, sondern vor allen Dingen ihm zu begegnen und in seiner Gegenwart verändert zu werden. Ja? Ihm zu begegnen und seinem Sohn Jesus Christus, der dich liebt und der alles für dich hingegeben hat. Also Jesus weiß, wer er selbst ist, er weiß, wer der Vater ist und als drittes, er weiß auch, was sein Auftrag ist. Er hat ein Ziel und er spricht sowohl in Vers 1 als auch in Vers 4 davon, dass er dafür betet, dass Gott durch sein Leben groß gemacht wird. Das ist sein Anliegen, das ist sein Hauptanliegen, sein Wunsch für sein Leben. Ja, und alles andere kommt da drum rum. Das Spannende ist, dass auch das Jesus nicht das erste Mal hier betet, sondern er hat es schon mal gebetet in Johannes 12 und Gott hat ihm sogar geantwortet. Er hat darum gebetet, Gott verherrliche dich und sein Vater hat ihm zugesprochen, ich habe mich verherrlicht und ich werde es wieder tun. Das bedeutet, auch hier betet Jesus, er begegnet Gott und das legt die Grundlage für sein Gebet in dieser Leidenszeit. Seine Identität, ja, seine Berufung entsteht nicht erst in dem Moment, in dem seine Identität unter Beschuss steht. Und wenn wir an Sportler denken oder jetzt an die NATO-Übung, von denen man immer hört, ja, niemand trainiert ja im Ernstfall erst, sondern wir trainieren vor dem Ernstfall für den Ernstfall. Und das sehen wir auch im Gebetsleben von Jesus. Er pflegt seine gesunde Beziehung zu Gott und lebt jetzt in der Anfechtung weiter darin. Und deswegen ist es ihm auch so wichtig, seine Jünger darauf vorzubereiten, dass die Zeiten sich ändern werden. Ja? Dass es nicht immer gleich weitergeht, sondern dass sich das ändert, wie viel Anfechtung wir erleben. Und gerade wenn es dir jetzt gut geht im Glauben, wenn du eine Zeit hast, wo viel einfach ist, dann ist jetzt die Zeit, die Grundlage zu legen für die Beziehung zu Gott in schweren Zeiten. Jetzt Zeit, die Beziehung zu Gott zu pflegen und dich vorzubereiten auf eine Zeit, wo es vielleicht nicht so leicht fällt, an Gewohnheiten dran zu bleiben. Jesus legt ein Fundament in seinem Gebet. Dann betet er weiter. In diesem zweiten Teil, da betet er dann nicht mehr nur für sich selbst und nicht mehr nur über die Beziehung zu Gott, sondern auch für seine Jünger. Und er betet: Ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt. Ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Klammer auf, er redet über Judas, der ihn in wenigen Stunden verraten wird. Klammer zu. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn auch kundtun, damit die Liebe, worin du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Über das Gebet lässt sich viel sagen. Ich möchte mich heute auf die Frage fokussieren, warum betet Jesus eigentlich, wie er betet. Ja? Wofür Jesus betet, das könnt ihr nachhören in der Predigt Jesus gemäß beten. Da geht es nochmal mehr um sein Anliegen, um sein Hauptanliegen auf YouTube. Ich möchte mich heute auf eine bestimmte Frage fokussieren, und zwar die Frage, warum betet Jesus eigentlich, wie er betet? Und das ist eine spannende Frage auch für uns. Warum beten wir eigentlich? Warum betest du? Ja, vielleicht kennst du den Gedanken, eigentlich weiß Gott doch sowieso, was mich bewegt. Eigentlich weiß Gott doch sowieso, ja, was mir wichtig ist, was irgendwie, wo eine Not ist. Warum muss ich da noch beten? Und wenn das irgendwer denken konnte, dann ja wohl Jesus. Ja? Er wäre der Sohn Gottes. Er war eins mit dem Vater. Das sagt er immer wieder von sich. Ja, was in seinem Vater ist, ist in ihm. Und theoretisch könnte er auch sagen, naja, mein Vater weiß ja eh, was mich bewegt, warum bete ich jetzt noch? Ja? Und es gibt mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass er sich wünscht, dass wir dieses Gebet lesen können, ja, hat er in Vers 13 gesagt. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Und ich weiß nicht, ob du schon mal über den Grund nachgedacht hast. Ich glaube, wir lesen da oft irgendwie rüber. Jesus erwähnt immer wieder zwei Dinge in diesem Gebet. Das eine ist, dass er sich bewusst ist, ich komme zu dir. Ja, er geht zum Vater, er wird sterben und wird dann nicht mehr als Mensch auf der Erde sein. Ja, nochmal nach der Auferstehung ein paar, aber danach wird er in den Himmel auffahren, bei seinem Vater im Himmel sein. Das andere, was er immer wieder sagt, immer wieder betont, das habe ich euch auch markiert, ist, dass die Jünger in dieser Welt zurückbleiben. Ja, und Jesus weiß, was seine Nachfolger erleben werden, welches Leid ihnen begegnen wird. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass 11 von 12 Jüngern als Märtyrer sterben. Ja, also sie sterben für ihren Glauben an Christus. Und Jesus weiß, was für ein Leid sie erleben. Er weiß, wie hart es wird, an ihm dran zu bleiben. Er sieht ihre Zukunft, er kennt ihr Leid. Und er weiß, meine Jünger, die Menschen, die mir folgen in dieser Welt, sie brauchen Schutz. Sie brauchen Bewahrung in der Anfechtung. Und Jesus weiß, er wird für die Menschen leiden in wenigen Stunden, aber er trägt sie auch in ihrem Leid, indem er für sie betet. Er betet sozusagen mit leidenschaftlich. Ja. Es ist ihm ein totales Anliegen, dass sein Vater das tut, was er bald nicht mehr kann. Und das ist krass, dass Jesus das betet, weil er ist der Sohn Gottes. Und trotzdem betet er für etwas, wo er weiß, mein Vater kann das tun und ich kann es bald nicht mehr. Er weiß, dass Gottes Arm weiter reicht als sein eigener. Und wenn wir beten, dann ist es auch immer irgendwie ein Eingeständnis, ich bin nicht der, der es rettet. Ich bin nicht der, der Menschenherzen verändert. Gottes Arm reicht weiter als mein eigener. Und das ist eine total gute Abhängigkeit, die eine andere Botschaft sendet, als das, was die Leistungsgesellschaft uns predigt. Es kommt auf dich an, du musst dich anstrengen, du musst leisten, du musst performen, ja? Du musst alles erreichen, du musst möglichst individuell alles aus dem Leben rausholen. Und Gebet bringt uns eine andere Botschaft. Gottes Arm reicht weiter als mein eigener. Und wenn wir über Menschen nachdenken, dann merken wir, hey, unsere Grenze ist ziemlich früh erreicht. Ja? Wenn es um Herzen geht, ich kann kein Herz verändern. Ich kann mein eigenes Herz nicht verändern und ich kann auch nicht das Herz von anderen verändern. Das muss Gott tun. Ja? Wir kommen sehr schnell an unsere Grenzen. Jesus trägt hier die Last seiner Jünger auf seinem Herzen. Und das ist doch das, worum es bei Fürbitte geht. Ja? Die Last von anderen mitzutragen, mitleidenschaftlich zu beten, dort, wo andere Nöte haben, wo wir um Veränderung beten im Leben von anderen Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du eine Kleingruppe hast, wo ihr Leben teilt. Es ist wichtig, dass du Menschen hast, mit denen du dich austauschen kannst, ja, wo ihr füreinander betet, wo ihr füreinander einsteht im Gebet, einander die Lasten tragt, da, wo unser Arm praktisch nicht ausreicht. Ja. Deswegen ist es uns wichtig, dass wir im Gottesdienst zusammen beten, es ist uns wichtig, dass wir bei Teamtreffen zusammen beten, in der Familie, in Freundschaften, dass wir Dinge vor Gott bringen. Und gerade auch wir als Älteste merken, so wir sind abhängig vom Gebet, ja, sowohl von eurem Gebet für uns, als auch von unserem Gebet für euch, weil bei ganz vielen, was euch bewegt, was euch auf dem Herzen liegt, da sind wir einfach hilflos. Da merken wir, hey, wir können keine Herzen verändern. Wir brauchen Gott, der eingreift und der wirkt, der seine Gemeinde baut. Ja. Wir kommen an unsere Grenzen und wir brauchen das Gebet. Und wir haben da noch ganz viel Wachstumspotenzial, könnt ihr gerne für uns beten. Aber ja, wir wissen, es ist wichtig, dass wir euch da auch auf dem Herzen haben, weil wir merken, unsere Ressourcen für den Dienst im Reich Gottes ist echt begrenzt. Ja. Jesus betet mitleidenschaftlich und betet leidenschaftlich im Leid, für das Leid von seinen Jüngern. Aber es gibt noch eine andere Bedingung dafür, das tun zu können. Und Jesus betet ein paar Verse weiter, Vers 20, nicht allein für diese bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins sein, wie wir eins sind. Jesus betet hier ein Aldi-Gebet. Ja? Ist für euch vielleicht nicht aufgefallen, ja, ne, das ist wie, als würde ich beten, Gott segne all die Menschen, die Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn ich ein Aldi-Gebet bete, dann ist es meistens unkonkret. Ja? Ich habe keine konkrete Gruppe vor Augen. Es ist irgendwie wenig leidenschaftlich. Und wenn ich genau hingucke, dann merke ich manchmal, dass es eigentlich gar keinen Unterschied für mich macht, ob Gott konkret im Leben von Menschen das Gebet erhört oder nicht. Ich habe ja niemanden vor Augen. Ja, es ist ja nicht so, dass ich an Menschen denke, die mir wichtig sind, wo ich merke, hey, da muss was passieren. Ja, das kann nicht sein, dass es so bleibt, wie es gerade ist. Da muss Gott eingreifen. Meistens ist ein Aldi-Gebet für mich unkonkret. Und vielleicht ist es bei dir anders. Ja, mir geht es aber so. Die Frage ist, warum beten wir überhaupt ein Gebet, wo es keinen Unterschied macht, ob Gott es erhört oder nicht? Bei Jesus aber hat es einen Unterschied gemacht. Er betet hier für dich und für mich. Ja, wir sind durch das, was er durch die Apostel aufschreiben lassen hat, zum Glauben gekommen. Wir haben gelesen, was Gott über sich sagt, was Gott über uns sagt. Und wir sind die Leute, für die Jesus hier betet. Bei ihm ist es nicht so, dass das eine ominöse, schwammige Gruppe ist, sondern er sieht ja, wer durch die Worte seiner Nachfolger zum Glauben kommt, durch seine eigenen Worte. Er kennt dich und mich mit Namen. Ja, er weiß, wer du bist. Er weiß, wer dich bewegt in diesem Moment, in dem er hier für dich betet. Es hat einen Unterschied gemacht, ob Gott das Gebet erhört, ob du dranbleibst am Glauben, ob du ihm vertraust, auch wenn es schwer wird oder nicht. Für ihn macht es einen Unterschied, weil er dich liebt. Und weil es für ihn einen Unterschied macht, macht das Gebet auch einen Unterschied. Macht sein Gebet einen Unterschied für uns. Und er tut es nicht nur dort, sondern er tut es auch immer noch. Im Hebräerbrief wird über Jesus gesagt, deshalb kann er auch alle, die durch ihn zu Gott kommen, vollkommen retten, weil er immer lebt, um sich für sie einzusetzen. Das ist das, was wir einen priesterlichen Dienst nennen. Ja? Er ist der Hohepriester, weil er sich vor Gott für uns einsetzt, für dich und für mich. Und das tut er heute, so wie gestern und so wie morgen. Er setzt sich vor Gott für dich ein. Und weil du das weißt, dass dein Anliegen bei ihm gut aufgehoben ist, ja, kannst du Gott auch die Anliegen deiner Mitmenschen bringen. Kannst du für die beten, von dich wegschauen, wenn du das Gott gebracht hast, und auf den schauen, der Gebet braucht. In guten Zeiten wie auch in schweren Zeiten. Und es ist mein Wunsch, dass das mehr wird, ja, wenn Sorgen kommen, wenn Zweifel kommen, dass ich das abgeben kann an Gott und mich nicht nur darum drehe, sondern weitergehe und anderen Menschen trotzdem diene, anderen die Last trage und mich für sie im Gebet einsetze. Und diese gute Nachricht, ja, dass jeder, der jetzt durch Christus zu Gott kommt, durch unseren Herrn, an ihn glaubt, auf ihn vertraut und sich ihm hingibt, dass jeder durch den Glauben an Christus gerettet wird. Ja, und wenn du diese Beziehung zu Gott noch nicht hast, wenn du vielleicht noch nie gebetet hast, dann kann das die Gelegenheit sein, diese Verheißung, das erste Mal zu Gott zu kommen, ihm dein Leben anzuvertrauen, ja, vielleicht ins Gebet zu gehen und zu fragen, hey Gott, kann ich überhaupt mit dir sprechen? Ja, gibt es dich wirklich und kannst du meine Schuld vergeben? Kannst du mir Versöhnung bringen und Frieden im Herzen? Diese Einladung gilt für jeden Menschen, der zu Christus kommt. Und diese Verheißung gilt auch für dich und für mich, wenn du schon an Christus glaubst. Ich fasse zusammen. Jesus legt mit seinem Gebetsleben vor seiner Leidenszeit die Grundlage für sein Gebetsleben in der Leidenszeit. Ja? Und wir können davon lernen, wie wir das auch in unserem Leben umsetzen können. Denn Leidenschaft, glaube ich, kann man nicht produzieren, aber man kann sie provozieren. Und ich habe nochmal zusammengefasst, wie Jesus das macht. Und das sind vielleicht einer davon dein nächster Schritt. Jesus hat sich in seinem Leben immer wieder einen einsamen Ort gesucht. Meistens war das bei ihm ein Berg, ja, bis dann irgendwann die ganze Menschenmenge hinter ihm herkam. Dann war es vorbei mit der Einsamkeit. Ich glaube, das Problem haben wir jetzt nicht so, meistens. Glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns auch den Ort bewusst aussuchen. Das kann die Natur sein, das kann dein stilles Kämmerlein sein, ja, wo dich keiner sieht. Es kann auch dein Auto sein, bei mir ist es oft mein Auto, da ist es auch einsam. Hauptsache, wir haben einen Ort, ja, wo wir Gott persönlich face-to-face, 1:1 begegnen können, sozusagen. Jesus sucht sich er nimmt sich geeignete Zeit, er nimmt sich genug Zeit, um zu seinem Vater zu kommen. Einmal betet er die ganze Nacht durch, ja, auch das ist möglich. Jesus macht es zumindest, macht er nicht immer so, aber meistens steht er einfach früh auf, ja. Und ich finde es total cool, ja, wenn ich gerade am Wochenende die Zeit frei einteilen kann und mich entscheiden kann, hey, welche Zeit gebe ich Jesus, welche Zeit nehme ich mir? Ist das der Abend, wo ich völlig platt bin, ja, oder ist es vielleicht der Vormittag, das ist bei mir zumindest so, wo ich mich am meisten konzentrieren kann, wo es wirklich Quality Time ist, wo ich mich gut darauf einlassen kann, Gott zu begegnen und mit ihm zu sprechen. Und dann eben auch sich mit Gottes Wort füllen lassen, ja, zu sehen, hey, was sagt Gott über uns Menschen, was sagt Gott über sich selber, und gefüllt mit diesen biblischen Wahrheiten ins Gebet gehen, in die Anbetung, ja, ins Gebet für das, was mich selbst bewegt, und dann auch mitleidenschaftlich ins Gebet für andere zu gehen. Weil wir wissen, wie denkt Gott eigentlich über meinen Nächsten. Und dann als letzten Schritt hinschauen und zuhören, was bewegt die Menschen im Umfeld. Ja, Jesus kannte die Herzen der Menschen, er kennt auch unsere Herzen. Wir müssen meistens nachfragen, was die Menschen in unserem Umfeld bewegt. Deswegen frag in deiner kleinen Gruppe, schreib dir vielleicht Sachen auf, die Leute in der letzten Woche gebetet haben. Nimm das mit ins Gebet, in die Woche, und frag nach, hey, wie geht's dir damit? Was hat Gott so getan? Schau genau hin. Was bewegt den Menschen gerade? Was braucht er? Wo muss Gott eingreifen? Das Gleiche gilt natürlich auch, ja, für die Nachrichten. Hey, was ist Gott gerade wichtig in der Welt? Wofür kann ich da beten? Für unsere Regierung? Wofür kann ich auch beten? Für meine Geschwister weltweit. Open Doors bringt einen richtig coolen Gebetskalender raus, ja, damit wir wegkommen von diesem Aldi-Gebet. Sie bringen konkrete Anliegen von konkreten Menschen für jeden Tag. Das ist persönlich ist, ja, und dass wir auch wissen, was brauchen die Menschen gerade, was brauchen die unsere Geschwister, die für ihren Glauben verfolgt werden, die gerade leiden, und damit wir uns eins machen mit ihnen im Leid. Am Ende geht es aber nicht um eine Checkliste. Es wird nicht passieren, dass du sagst, jo, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, check, habe ich alles, Gebet läuft, ja, ich komme in eine Routine und dann ist das schon irgendwie leidenschaftlich. Ja. Es geht nicht darum, dass wir das tun, einfach weil wir das immer tun. Manchmal muss man Dinge tun, muss man eine Beziehung pflegen und die Gefühle kommen nach. Gerade bei Gebet ist mir das ein großes Anliegen und es passiert wirklich. Ja. Manchmal muss man Dinge anhalten tun und dann wird sich auch unsere Leidenschaft verändern, gerade bei Gebet. Aber es geht nicht darum, dass wir eine Checkliste erfüllen und dann läuft es schon mit dem Gebet. Jesus betet nämlich besonders für zwei Dinge, und die möchte ich jetzt am Ende einmal herausstellen, weil das ist das, worauf es ankommt. Das ist das, wo es um Leidenschaft geht. Er betet in Vers 13, jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, und ich werde ihnen kundtun, damit die Liebe, worin du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist doch das, was geistliche Leidenschaft ausmacht, die die Freude an Gott, die Freude an seiner Gemeinde und die Liebe zu Gott und zu den Menschen in seinem Umfeld, zu denen, die unsere Geschwister sind und zu denen, die es noch nicht sind. Ja? Und beides sind Geschenke. Jesus betet dafür, damit wir das bekommen, und wir lesen an anderer Stelle, das sind Geschenke, die der Heilige Geist uns gibt, sowohl die Freude als auch die Liebe. Und trotzdem müssen wir uns entscheiden, dem Raum zu geben. Du kannst dich entscheiden, möchte ich dieser Freude, die Gott in mich reingelegt hat, die Liebe, die er in mein Herz gepflanzt hat, möchte ich dem Raum geben, indem ich dem Geist Gottes Raum gebe, oder fülle ich mich mit anderen Dingen, ja? Stelle ich da Dinge zwischen mich und Gott, die das in meinem Leben unterdrücken. Ja, wir können uns entscheiden, uns damit füllen zu lassen mit dem Geist Gottes. Und eine Art, das zu tun, die wollen wir jetzt zusammen machen. Wir wollen uns in der Lobpreiszeit darauf ausrichten, was hat Jesus für uns getan? Wie sehr hat er uns am Kreuz, durch das Kreuz geliebt bis zum Ende? Wir wollen Gott loben mit Liedern. Steht im Epheserbrief, das ist eine Möglichkeit, sich mit dem Geist füllen zu lassen. Wir wollen das Abendmahl feiern, uns daran zu erinnern, dass Jesus seinen Körper und sein Blut gegeben hat. Und wir wollen im Gebet vor den Thron Gottes kommen. Und steht doch gern dazu auf. Ich möchte beten, und ihr könnt gerne mitbeten und laut Amen sagen, wenn ihr es auch mit dem Herzen habt. Die Band kann nach vorne kommen. Vater im Himmel, du siehst, wie das mit der Leidenschaft in unserem Leben ist. Herr, du siehst, wo Dinge eingeschlafen sind, wo du dir eigentlich Freude an dir und Liebe für Menschen und für dich wünschst in unserem Leben. Herr, wo das eingeschlafen ist, wo wir den Fokus verloren haben, wo diese Dinge wenig Raum in uns haben. Und wir bitten dich, Herr, als Gemeinde, dass du das neu in uns wachrüttelst, dass du neu diese Leidenschaft auch im Gebet wachrüttelst für uns selbst, für das, was uns bewegt, dass wir ehrlich werden vor dir, Herr, aber auch, dass du uns Leidenschaft gibst für andere, dass wir unseren Nächsten sehen, dass du unsere Augen auftust und dass wir sehen, wo du im Leben von anderen wirken musst. Herr, bitte gib uns da Weisheit, gib uns da diese Freude an der Beziehung zu dir und die Liebe, die ja, zu dir, die du uns zuerst gegeben hast. Danke, Herr, dass wir zu dir beten dürfen, zum Schöpfer des Universums. Danke, dass dein Arm weiter reicht als unserer und dass dir nichts unmöglich ist. Amen.